Erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Starten rein. Herzlich willkommen beim Podcast. Wir versuchen auch laut zu sprechen, damit man in uns im Raum hört. Stefanie, gib mir ein Zeichen und ich habe dich noch nicht abgeschmust. Ich finde es total schön, dass du da bist. Du gibst uns das Zeichen, wenn wir zu leise werden, ja? Auch in dieser Ecke, man hört uns gut. Wir sitzen heute im The Ritz-Carlton Vienna und ich möchte mich ganz, ganz herzlich einmal dafür bedanken, dass wir hier zu Gast sein können. Ich habe hier dieses wunderbare, süße Maskottchen heute geschenkt bekommen für meinen Lauser. Das ist nicht nur eine Riesenfreude, dass ich das jetzt habe, sondern ich möchte einfach darauf hinweisen, dass wir eben mit diesem Hotel einen Partner gewinnen konnten, der Familienfreundlichkeit nicht nur irgendwie plakativ auf der Website stehen hat, sondern echt lebt. Wir waren bei den Vorgesprächen im Pasta Mara, dem Restaurant, essen und haben da wirklich die Möglichkeit gehabt mit, womit sind wir nach Hause gegangen? Malbüchern, Tüchern, Stofftieren, Säckchen. Also wir wurden ausgestattet.
Das wird hier gar nicht gelebt. Da sind.
Wir wollen eigentlich hier einziehen, aber wir sind hier nur kurzzeitig zu Gast und machen hier eine ganz besondere Aufnahme, nämlich unsere Jubiläumsaufnahme.
Genau, ich freue mich sehr, auch dass wir vollständig sind. Es ist ja bei unseren Events nicht immer klar, wer kommt durch die ganzen Krankheiten der Kinder. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute vollzählig sind.
Und es schüttet draußen. Also danke an alle, die hier im Raum sind und den Weg hierher geschafft haben.
Ja. Aber ein Geburtstag muss auch mal im Regen stattfinden. Vor einem Jahr haben wir Sonnenschein gehabt und es war wunderschön. Aber heute umso besser, dass wir uns ganz auf die Schauspielerei konzentrieren können. Ja. Ich freue mich auch sehr, als wir gesprochen haben über diese Folge heute im Vorfeld, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, Fake versus Reality. Ja, also jetzt ein Thema, wo sich vielleicht viele denken, was hat denn das mit der heutigen Folge zu tun? Aber ihr seid Perfektionisten, Experten, wenn es darum geht, in andere Rollen zu schlüpfen, andere Dinge darzustellen. Und wir bemühen uns eigentlich, die authentischen Seiten der Mutterschaft hervorzukehren und so ungefiltert wie möglich und so authentisch wie möglich zu sprechen. Und das hat uns in die Diskussion gebracht und wir haben uns gedacht, das müssen wir zusammenbringen.
Ja, wer ist denn jetzt eigentlich da? Das wissen ja die Leute zu Hause noch gerade. Ich darf euch vorstellen und ich bedanke mich sehr, dass ihr die Möglichkeit uns gebt, dass wir euch interviewen können. Nämlich zu Gast sind Schauspieler Clemens Berndorf, unter anderem bekannt aus Altes Geld, Am Ende, Die Macht der Kränkung und mehreren ORF-Landkrimis. Und Simon Hatzl, unter anderem bekannt auf School of Champions, den ich sehr liebe, Die Toten von Salzburg, Tatort und diverse andere ORF-Landkrimis. Habt ihr eigentlich einen gemeinsamen? Ja, oder?
Einen gemeinsamen Landkrimi?
Ja.
Nein. Wir haben beide den Kern der Landkrimi gemacht, du warst ja vor mir und ich bin quasi dein Nachfolger sozusagen.
Nein,
ich
bin
dein Vorbilder.
Du brauchst noch einen Gastauftritt.
Ja, ich will ich gerne machen.
So,
letztes Jahr war es ganz knapp davor.
Ja.
Aber ja, das war... Das
She's
back. Das war sehr, nein, das wäre wirklich, wäre nicht dieselbe Figur gewesen, wäre auch dieselbe Charakter gewesen. Den würde ich auch gerne wieder spielen, aber es wäre alles. Aber schade, es ist halt so. Oh, ja. Mal klappt es nicht.
Ja, und so schlüpft man wieder in andere Rollen. Aber dann starten wir doch gleich rein ins Thema.
Gerne.
Auch an alle. Ja, genau. Ja. Hallo zu Hause. Und vielleicht sagen wir noch ganz kurz, wer hier im Raum ist. Nämlich in der Jubiläumsausgabe ist es uns ganz wichtig gewesen, unsere Wegbereiterinnen einzuladen. Auf der einen Seite nochmal einen herzlichen Dank an Maria Rauch-Kallert, die uns entdeckt hat bei unserer Lounge-Ausgabe und gesagt hat, ihr könnt doch einfach mal wieder die Babytreffs reaktivieren im Club Alpha. Und da sind wir jetzt auch schon seit einem Jahr zu Gast. Das heißt, monatlich gibt es bei uns die Babytreffs, wo man als Frauen zu uns kommen kann und ein Business-Meeting quasi halten kann, aber man hat halt die Babys dabei, oder? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich komme auch.
Sie kommt auch regelmäßig jetzt schon mit Baby Number 2.
Nein, es ist echt für alle gedacht, die sich neu orientieren oder Karriere spüren in sich, neue Ideen spüren, da auch den Austausch suchen mit anderen Frauen, die in derselben Situation sind. Und was unsere Vision dahinter immer war, einfach Kompetenzen, Talente, Skills zusammenzubringen, ohne dass man sich überlegen muss, was mache ich mit meinem Kind währenddessen, sondern das kann ich mitnehmen, weil das ist ein Teil unseres Lebens, unserer aller Leben und das gehört einfach dazu. Und warum sollte man sich da bemühen, diesen Teil auszuschneiden?
Absolut.
Und so war das.
Absolut. Und ein anderer Teil dieses Raumes besteht aus bisherigen Speakerinnen. Ich habe vorher die Steffi gleich am Anfang erwähnt, vom Brandstätter Verlag. Ich möchte Elisa erwähnen, ich möchte Katja erwähnen, die uns immer wieder großartig unterstützt, auch meine quasi Hebamme bisher und uns auch auf andere Weise quasi Dinge hilft zu gebären, nämlich ganz viele Ideen. Und ich schaue jetzt einfach nur so ganz kurz um die Ecke. Es sind wirklich ganz viele tolle Frauen da und ihr macht diese Reise so besonders. Und wir haben auch einige Männer vor dem Mikro gehabt. Und ja, ihr seid einfach alle hier und ich freue mich total, dass es so eine schöne Reise bisher war.
Genau.
Aber jetzt wollen wir mehr von euch wissen, ja? Sonst plaudern wir so lange. Wir sind das nicht so gewohnt, so viel Danke sagen zu müssen. Aber vielleicht starten wir doch mit der Frage, ihr habt ganz, ganz viele Rollen, die ihr erfüllt. Wie viel Platz ist denn allgemein für die Vaterrolle dann überhaupt noch da? Simon, vielleicht darf ich mit dir starten.
Ja, also bei mir war das dann schon so, dass musste ich irgendwie, dass ich meine Arbeit neu organisieren musste, mein Arbeitsrhythmus auch anders organisieren musste, weil es ist ganz klar, wer die neue Nummer 1 da im Haus ist. Und ja, es ist einfach so. Also so sehe ich das.
Ja, das habe ich auch gelernt. Man lässt sich jetzt von meinem Kleinen diktieren.
Ja, es ist vor dürfen zwei um die Nummer 1 ringen, kämpfen, verhandeln, wie auch immer. Oder es ist klar eingeteilt oder es wechselt man hin und her. Oder es ist auf Augenhöhe, ist, je nachdem, es ist auch zeitabhängig. Aber dann ist für dich klar, wer die Nummer 1 ist. Mhm. Und das die muss halt jetzt versorgt werden und da muss ich alles drumherum organisieren. Das fand ich am Anfang schon schwierig, weil ich mir für meine Arbeit gerne viel Zeit genommen habe und diese sozusagen die Langeweile oder das Unstrukturierte als Arbeitsmethode für mich entwickelt hatte, die wo dann sozusagen mir die Muse begegnen durfte. Und das musste ich die Muse bitten, dass sie zu bestimmten Zeiten kommt.
Ach, ja.
Irgendwann so und schauen wir mal, da herrlich, ja jetzt, sondern nee, jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit oder eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit, die halbe Stunde muss ich nutzen und nicht dann, das kann ich eh später machen, weil später ist keine Zeit mehr, weil was zu tun ist, was getan werden muss und man ist danach früher müde.
Ja, verstehe ich gut. Ja.
Selbstverständlich.
Ja. Wie kann man das herauskitzeln, doch
was man
plötzlich eine Kunstform versucht, in einer gewissen Zeit auftauchen zu lassen? Übt man dann einfach mehr oder spricht man Texte durch? Wie kann man das beschreiben für vielleicht Menschen, Männer, Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind und plötzlich aus einer Situation heraus, wo sie immer Zeit hatten, ihre Kunst zu entwickeln oder eben zu üben, zu trainieren, die Muse, wie du sagst, erscheinen zu lassen, plötzlich mit einem kleinen Kind konfrontiert sind?
Das muss halt jeder auch für seine eigene Arbeitsweise schauen. Es ist ja, also ich arbeite auch nie gleich, ich arbeite nicht bei jedem Projekt gleich, egal ob das jetzt im Theater oder Film ist oder Fernsehen oder so, sondern ich schaue, was jedes Projekt braucht. Ich musste einfach disziplinierter werden. Es geht einfach nicht anders, weil der Tag hat nur 24 Stunden und da muss man halt schauen, dass man das alles unterbringt und koordiniert bekommt und halt trotzdem dann in der Zeit, die halt dann sich klar abgrenzen, das müssen beide machen, also beide Elternteile, da braucht man sehr viel Verständnis vom Partner, von der Partnerin, dass das dann auch funktioniert. Das hat bei uns leider nicht sehr gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Kind kann das nicht wissen. Der will zum Papa, der versteht jetzt nicht, warum er da jetzt nicht rein darf. Das ist mein Sohn Elia. Warum er da jetzt nicht in das Zimmer darf, warum der Papa da jetzt alleine ist. Wieso auch? So, ich bin ja da, ich will mit ihm spielen. Da muss man sich halt gegenseitig unterstützen. Ich habe damals von meiner Partnerin leider sehr wenig Unterstützung bekommen diesbezüglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird sie wahrscheinlich anders sehen. Also, weil ich bin auch diesbezüglich ein gescheitertes
Beispiel
oder Modell, ja. Wir haben unser Bestes gegeben, wir hatten die besten Absichten. Es hat halt dann leider nicht lange gehalten. Es hat zu lange gedauert, bis wir uns getrennt haben. Würde ich jedem empfehlen, sich das, wenn es soweit ist, auch ehrlich früher einzugestehen. Nämlich, man kommt dann erschreckenderweise auf den Satz, nämlich sich für das Kind früher zu trennen. Nicht wegen dem Kind später, sondern für das Kind früher. Weil es ist für das Kind schlimmer, dieser Zustand des ständigen Streits, so wie es bei uns war, wäre für ihn besser gewesen als für ihn die frühere Trennung, als dass er das noch so lange hat müssen miterleben und mitertragen. So, aber das ist dann schon wichtig. Ja. Ich glaube, dass der Clemens da Positiveres berichten kann.
Genau, wir schauen gleich zum Clemens. Ja. Eine Nachfrage erlaube noch kurz. Hast du das Gefühl, es hat da wirklich an diesen unterschiedlichen Lebensmodellen gehapert oder war es tatsächlich ein Auslöser, okay, das Kind ist da und es waren eh schon Probleme, die bisher da waren,
ja.
Also die das dann nochmal verstärkt haben?
also die Probleme waren schon da. Man hat halt mehr Zeit, damit sie zu umschiffen, mhm. ja, und oder darüber zu reden auch oder mhm. darüber auch nicht zu reden. Und dann ist es ganz klar, da ist halt viel mehr Brennglas drauf. Ja. Also da ist einfach mehr Anforderung. Mhm. Man wird auch auf ein anderes Rollenmodell zurückgeworfen.
Ja.
Und zwar nicht auf das, was man gelernt hat, sondern man ist dann plötzlich Mutter und Vater. Mhm. Punkt aus. Und da muss man sich darum kümmern. Und das ist einfach ein altes Rollenmodell, finde ich eigentlich auch falsch. Und es ist einfach das Rollenmodell
ja.
Vater, Mutter, Kind. Fertig. Genau.
Also und da ist egal, wie man ausmachen, wer.
Und da muss man sich ausmachen, ja, wie man das organisiert, ja. Und ich glaube nicht, dass es so schwer ist, aber in unserem Beruf ist halt nochmal, muss man halt flexibler reagieren.
Klar.
Alle Beteiligten.
Ja.
Das Kind weiß eh nicht, wie es geht.
Mhm. Ja.
Weil wenn dann ein, also ich habe leider auch so oft gehört, so, ja, aber das macht man doch so, weil ist ja gut so, der weiß nicht, wie, was er jetzt nicht hat.
Ja.
Boah,
ja
auch.
Ja.
Also.
Na, aber ich glaube, Dreharbeiten, Probezeiten, das ist halt einfach auch bei gewissen Phasen einfach nochmal Vollgas.
Intensiv, ja.
Und vielleicht darf ich da zum Clemens übergehen. Was würdest du sagen, waren die größten Herausforderungen? Dein Sohn ist 2, das weiß ich, weil unsere Söhne gleich alt sind. In welche Richtung hat sich eure Beziehung verändert, aber auch das Berufsleben?
Was hat sich auch emotional verändert bei dir, weil wir gerade gehört haben, dass es haben sich Themen angehäuft, zusätzlich zu dem, was vorher schon da war.
Mhm.
Also ich glaube, zuallererst hat sich einmal das verändert, dass der Beruf oder so nicht mehr die Nummer 1 ist oder man selbst die Nummer 1 ist, sondern die Nummer 1 ist jetzt ganz klar das Baby, der Albin, ja, mein Sohn, was gut ist, weil irgendwie merkt man, dass da noch mehr im Leben ist als die Schauspielerei oder so oder als Party machen oder whatever, ja. Ja. So das ist eigentlich total toll, ja. Und ich bin auch sehr spät Vater geworden, mit 42 fast. Und eigentlich hätte ich das fast gern früher gehabt, so, ja. Aber es ist passt
die
schon.
Die Rettung.
So. Ja. Die Rettung aus dem Partysumpf, na, so schwer ist nicht mehr. Aber.
Bei mir, ich gebe es zu, bei mir fand ich. Du darfst ja alles sagen. Wir waren dort schon.
Na, aber es ist echt toll und ja, ich war sehr, ich habe lang so damit gehadert und so, wie jetzt ein Kind oder nicht und so.
Yes.
Das ist die beste Entscheidung meines Schön. Lebens gewesen.
Habt ihr eigentlich Väter gespielt?
Ja.
Vorher?
Ja.
Oder währenddessen?
Nein, ich hatte tatsächlich, man muss die Vaterrolle muss man schon neu definieren, ja, oder für sich selber. Aber nein, die muss man nicht spielen, die wird einem,
bumm.
Das macht das Kind mit dir. Da musst du gar nichts, das ist super, das ist unaufwendig.
Ja.
Aber man ist dann gefordert.
Das andere muss man sich härter arbeiten.
Ja, nee, ich habe dann tatsächlich, ich weiß nicht, war der Elia da unterwegs oder war schon auf der Welt? Jedenfalls, entweder während der Schwangerschaft, ich hab ein Angebot bekommen für eine Rolle, wo das Drehbuch so angefangen hat, dass der Vater, den ich spielen sollte, verdächtigt wurde, das Kind umgebracht zu haben. Und ich so, wäre für mich früher überhaupt kein Problem gewesen. Das geht sich nicht aus.
Das kann ich nicht, da kriegt man einen Knoten im Kopf.
Da wäre Wahnsinn, da drehe ich durch. Ja? Ja. Wie soll ich das denn zu Hause, aber stimmt, der war schon auf der Welt, wenn ich Elia sehe und ich soll das jetzt arbeiten, kannst du mir einliefern. Ne? Mhm. Es hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass er nicht der Täter war.
Dann konntest du es besser.
Ja, konnte ich spielen. Ich hätte echt große Schwierigkeiten gehabt. Ich schaff's nicht, weil du bist emotional. Man hat sozusagen, also ich bin auch relativ spät, also mit 40 Vater geworden.
Mhm.
Und da hast du als Schauspieler oder als Mensch mit 25 hast du mal alle Ups und Downs so erlebt. Ja?
Ja.
Erste Liebe, große Liebe, ganz große Liebe, ganz große Liebesenttäuschung, ganz liebe Menschen, die gestorben sind. Du hast wahnsinnig, da hast du schon viele
emotionale Höhen.
Emotionale Höhen, Wunden, tolle Sachen erlebt. Aber die Nummer mit Vater werden, das ist also beyond.
Ja,
das ist
absolut.
Ich habe auch dem Clemens, wie ich mich sehr gefreut habe, auch wie ich wusste, dass er Vater wird, habe ich gesagt, der so, ja, wie ist das eigentlich? Ich kann dir alles erzählen, sag ich. Wir können stundenlang drüber reden.
Aber das
kann
aber
es wird nicht. Anders
es
sein.
Es kommt nicht an das heran, was du dann spüren wirst, erleben wirst. Es werden Dinge passieren, die du nie für möglich gehalten hast. Für mich war das dann auch so, jetzt macht das endlich einen Sinn, was ich da mache.
Ja, genau.
Bevor war das super, cool, ich bin Schauspieler, ja. Wow, ich kann mich ausleben und darf das machen und darf das erleben und Ding und baff und puff und hin und her.
Ja.
Und verdiene auch Geld damit, wow, geil, herrlich. Ja. Aber auf einmal macht das alles einen Sinn.
Ja.
Also einen viel größeren Sinn, als man überhaupt glaubt. Und das passiert eben zum Beispiel, wie ich auf die Welt gekommen bin, stehe ich im Kreissaal, sehe das Ding, das erste Mal so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Denke, wer redet denn da so einem Blödsinn? Ja. Oh mein Gott, weil ich das sonst nie verwende in meinem Leben. In meinem,
ja. Aber da war es plötzlich da. Aber das ist doch schön.
Mein Hinterlein, denke ich mir so, was für ein Quatsch, was ich da rede. Ja. Aber das hat einfach, ja, das hat einfach der so aus mir.
Ist einfach eingefahren, der
Geist. Weil ich einfach zu viel Weihrauch. Weil ich das als Liz gesagt, oh mein Gott.
Auf jeden Fall. Oh mein Gott, oh mein Gott, wer redet denn da so ein Blödsinn? Wollte mich schon umdrehen. Denke mal, nein, das bin ich.
Ja, aber du kannst dich erinnern, was ja du es warst und du findest, weil ich glaube, wir haben ja schon drüber gesprochen, was
ja,
bei uns in der Lebens
gewesen ist. Also so ich beyond.
Nicht erinnern, es waren irgendwie 5 Minuten.
Ich kann mich so arg erinnern, aber es war irgendwie so, ich weiß nicht. So stelle ich mir vor, wenn man sich erinnert, quasi wie der Film abläuft, wenn man sich verabschiedet von dieser Welt. So ist es, so kondensiert, also, irgendwie so alles zusammen. Ja, und so irgendwie 2 Stunden sind gefühlt 15 Sekunden irgendwie, aber ja, so irgendwie.
Ich hatte das Gefühl, ich war total heroisch und ich so, ich habe das gut gemacht. Oder mein Mann sagt zu mir, du hast nur geschrien. Und ich so, ich habe nicht geschrien. Was?
Ja, das sollen ja diese unfassbaren Hormone sein.
Ja, so.
Rauf, runter schießen. Ja. Das beneide ich wirklich.
Ja, dann da wirklich.
Ja. Ja, die Erfahrung, weißt ja, du?
Bei mir war es wirklich eine besonders positive Erfahrung.
Ja,
in einem Podcast haben wir darüber geredet, das war, puh,
ich weiß
das
nicht.
Ist so, das ist so. Ich immer gedacht, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gedacht,
was? Die Stimme aus dem Ort.
Ja, nein. Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was, das ist er?
Ja.
So
hat mein Mann auch reagiert. So, ja. Ist das normal? Und ich so, was? Da bin ich plötzlich gesessen.
Nein, aber weil du siehst ihn das erste Mal und es ist schon so ein Charakter, so, ja. Und es ist so eine neue. Ja, so ein neuer Mensch auf der Welt, der schon wirklich ein Mensch ist. Und das hat mich so geplättet, dass ich mir gedacht habe, das ist er. Mhm. So.
Ja.
Man ist, glaube ich, schon irritiert, wie sie auf die Welt kommen. Also mein Mann hat diese Kopfform so irritiert.
Ja, Pharaonen.
Ja, Gorilla, oder er hat Gorilla gesagt, Kopfform. Er war wirklich innerhalb von einer Stunde ein normales Baby, aber natürlich musste durch den Geburtskanal. Also wir haben eine Geburtsstory, hört sie bitte nach.
Ganz arg.
Aber das waren auch die ersten Worte meines Mannes. Ist das? Und ich habe so gelacht in dem Moment, weil ich habe ihn ja gesehen und war schon ein bisschen vorbereiteter, glaube ich, auf den Anblick. Und dann habt ihr euch mit der Plazenta irgendwie auseinandergesetzt, da bin ich dann ausgestiegen. Das war dann so, da war mein Mann dann sehr fasziniert.
Für die habe ich mir beim zweiten Mal bewusst Zeit genommen. Und ich habe mir gedacht, so, das lasse ich mir jetzt nicht
entgehen. Habt ihr Plazenta angeschaut oder war das nicht so?
Nein, es war ein Kaiserschnitt, dadurch bekam ich das sozusagen nur das Endergebnis zu sehen.
Ja, du warst dabei, oh mein Gott, bist du eingeschaut.
Ja, genau, da bin ich da. Und dann erstes Foto von der Hebamme und das wurde dann.
Warst du nicht dabei beim Kaiserschnitt?
Doch,
weil sonst war es auch ein Kaiserschnitt.
Ja, aber dann bei der Nachversorgung, also Plazenta.
Das gesehen habe ich schon, ja.
Nein, habe ich nicht, haben sie mir nicht gezeigt.
Du bist auf der anderen Seite des Vorhangs.
Ich war auf der anderen Seite des grünen Vorhangs. Und
meine Leute essen die, oder? Habe ich gehört.
Boah, das habe ich nicht nochmal als Option bekommen.
So Hippies.
Danke, ja. Katja, dass ich die Option nicht hatte.
Aber also so roh, oder wie?
Nein, ich weiß nicht, vielleicht braten.
Ja, die sind eh warm.
Okay, jetzt müssen wir vom grünen Vorhang auf den roten Vorhang wechseln.
Und irgendwie nur zum Thema.
Ich achte drauf, ich habe einen total guten Übergang. Also der grüne Vorhang vom OP-Tisch zum roten Vorhang zum Theater, weil du hast ja gerade eine ganz tolle Produktion, über die du auch sprechen wolltest. Wir haben kurz in der Vorbesprechung geredet, Szenen einer Ehe.
Genau.
Und ich glaube, es könnte nicht treffender sein, dass du da auch gemeint hast, da ändern sich die Rollenbilder, da wird ganz tief hineingegraben und es ist eigentlich ein per se total feministisches Stück. Vielleicht möchtest du uns kurz ein bisschen berichten, wie da die Arbeiten gerade sind.
Gerne, weil es ist gerade sehr intensiv, sehr anstrengend. Wir ringen um Haltungen von zwei sehr starken Figuren. Ausgehend tut er das Ganze von Ingmar Bergmanns eben Szenen einer Ehe. Und da gab es vor ein paar Jahren die Idee in Kopenhagen, dass man das umdreht. Ja, also dass die Rollen getauscht werden. Und das ist klingt jetzt sehr einfach, es hat aber ein dermaßen verblüffendes und modernes Stück daraus gemacht. Es ist der Hammer, ja. Mhm. Weil, also, wer's Original nicht kennt, da verlässt ein Mann seine Frau mit zwei Kindern und sozusagen ganz kurz gefasst scheißt einfach drauf, ja. Mhm. Haut mit einer Jüngeren ab und es ist dann zwar doch nicht so schön für ihn, aber das ist einmal sozusagen der Hauptwendepunkt. Und bei uns ist es eben umgekehrt, dass sie ihn verlässt und die Kinder. Und das ist so, es löst nicht nur eine feministische Diskussion, sondern auch eine Diskussion, finde ich, über den Feminismus. Mhm. Was sind dann die Mittel der modernen Frau? Und das frage ich mich auch. Habe ich mich vor der Arbeit an dem Stück schon gefragt. Was sind die Mittel gegen die alten weißen Männer, gegen das Patriarchat, was sind auch die Worte? Also ich wünsche mir wirklich Angebote von Frauen, wie sie das nennen. Also nicht, dass man sagt, okay, ja, jetzt hat die Frau die Führung. Mhm. Allein das Wort Führung, das ist so blöd, kontaminiert mit Machismo und mit negativen Dingen und mit Krieg und alles, ja. Was eigentlich.
Aber da rennst du bei uns, glaube ich.
Also Anleiterin, oder ich weiß nicht, was, ja. Das ist so, dass man da neue Worte kreiert und findet und für mich ist es total spannend, weil ich werde sehr, zum Beispiel School of Champions, das ist ja jetzt nicht ein sehr, sehr, sehr umgänglicher Charakter. Der ist ja, habe ich gerne gespielt, habe ich gerne gearbeitet und jetzt bin ich genau das Gegenteil. Ja? Ich bin der verlassene Mann, der nicht damit umgehen kann, der seine Gefühle nicht zeigt, dann überhaupt erstmal zu seinen Gefühlen stehen muss. Und ich bin da auf einer ganz tollen, wunderbaren Reise und freue mich, wenn viele Leute kommen und viele Paare kommen.
Um
sich damit auseinanderzusetzen. In Schweden hat das tatsächlich vor 50 Jahren eine Scheidungswelle hervorgerufen. Weil die Frau sich emanzipiert hat. Und hier muss sich der Mann emanzipieren. Ja. Nämlich von seinen Gefühlen.
Ja, ja.
Also für mich geht es dann bei mir als Mann, der das erlebt, er muss sich, weil er das sich so geopfert hat oder sich so hingegeben hat und sich so sicher war, dass das weiterläuft, muss er sich sozusagen von seinen Gefühlen emanzipieren. Mhm.
Eigentlich total spannend, weil du sagst, wenn es sich komplett umkehren würde, würden ja quasi Frauen zu Männern werden und das ist ja eigentlich nicht die Entwicklung, die wir wollen. Deswegen habe ich dich auch da kurz, nicht unterbrochen, aber kurz ergänzt, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dabei wollen wir Frauen ja im besten Fall begleiten, ihren eigenen Weg zu finden.
Ja.
Der ist entweder im Paarlauf, sei es mit Männlein oder Weiblein, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da in die Frau hineinzuhören und sie auf ihrem Weg, was auch immer sie im Leben leisten will, zu begleiten. Und das kann auf der einen Seite Mutterschaft sein, es kann auf der anderen Seite Karriere sein, es kann aber auch beides sein. Und ich finde, das ist so wichtig. Jede Frau, die feminin leben möchte, sollte das bitte so leben können. Jede Frau, die eine Karriere anstrebt und vielleicht auch in männliche Domänen sich wagen sollte, sollte trotzdem auch Frau sein dürfen in diesen männlichen Domänen. Und da, ich kriege das immer so zurückgespiegelt, dass wir im Podcast da so den Nerv treffen, weil wir eben nicht glauben, dass durch Empörung Veränderung entstehen kann. Es kann nur dadurch entstehen, indem man eine Selbstverständlichkeit entwickelt, sein Leben so zu leben, wie man es leben möchte. Und
ja, da möchte ich auch einhaken, weil wir das auch ansprechen wollten. Ich ziehe es jetzt ein bisschen vor, weil in eurem Beruf.
Ich bin durcheinander gekommen.
Es ist ein sichtbar, ja, und bewusst sichtbar in vielen verschiedenen Rollen. Jetzt hast du von diesem Stück erzählt und für mich ist es irgendwie im Hinterkopf die Alarmglocken, wie ihr damit dann umgeht, dass dann nicht jemand kommt und sagt, na, ein Stück, die Frau verlässt die Familie, wie kann sie denn das machen? Ja, dass man das Stück nimmt und eigentlich auf wieder was ganz anderes zu sprechen kommt, worum es überhaupt nicht geht. Und das haben wir ja jetzt im Moment sehr stark, dass man wieder Verhalten von Frauen negativ bewertet und total runtermacht, obwohl es um eine ganz andere Sache geht. Wie ist das in eurem Beruf? Wie könnt ihr in solchen Botschaften, auch wenn ihr über solche Projekte sprecht, auf das Zentrale fokussieren und nicht auf diese negativen, also dass einfach die Sichtbarkeit bestimmter Themen anders wird?
Es ist sehr schwer. Es ist tatsächlich sehr schwer, weil du kannst die Rezeption nicht vorausahnen, vorwegnehmen und das tatsächlich steuern. Das kann passieren, dass jemand sagt, das
geht ja gar nicht.
Oder sagt, dürfen die Frauen einmal? Ja. Ich meine, es wird da im Stück ja eh nochmal, wenn es dann zu Ende geht.
Richtig, dann angedeutet.
Verrate nicht zu viel. Ja.
Nein, aber sie geht ja nicht als Triumphator hervor. Das ist auch im Original.
Im Original ist es ja auch tragisch.
Das wird dann auch nachbesprochen dann. Und da passieren viele, viele aufregende und schöne Dinge noch. Aber es sind halt gewisse Dinge, kriegst du halt aus den Köpfen von den Menschen auch nicht raus. Und ich glaube, ich weiß es leider nicht, wie man dagegen angehen kann. Ja, weil dann sehen die Leute das Klischee und bleiben am Klischee bicken. Egal, ob sie es komplett anders noch einmal erklärt kriegen, ja.
Mhm. Ich glaube, da haben wir im Raum auch viel Expertise.
Ja.
Ja, da denkst du so, das gibt's ja nicht. Also ich finde das ja erstaunlich, ja. Also mir bringt's bei School of Champions so mit dem, da hieß, ach so, na, das ist ja der mit den kleinen Mädeln. Sehe. Ja, das ist der Verdacht, aber das wurde doch glasklar erklärt. Und dass die Intention von ihm eine komplett andere ist. Mhm. Und die kannst du auch noch so positiv spielen, sagen, erklären, auf den Punkt genau erklären. Das bleibt bicken. Ja. Darum ist es auch so schwierig bei all diesen heiklen Themen. Wie man die Erzählung hinkriegt, ja? Wie man das konnotiert und wie man die Erzählung hinkriegt. Das ist echt erstaunlich, weil du weißt nie, wo der andere oder die andere mit ihrem Kopf abbiegt oder.
Ja, oder wir lernen das. Entschuldige, weil wir haben heute darüber gesprochen und ich habe auch das Feedback gehört zu unserem Podcast. Ah, ihr seid ja die über das Stillen reden, wo ich nur denke, das war auch in irgendeiner Nuance vielleicht eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie schwierig es ist.
Bis jetzt haben wir
halt 53 Folgen gemacht.
Hört bitte gerne nach unsere Folgen über das Stillen. Ich weiß gar nicht mehr, welche wir explizit angesprochen haben.
Weißt du, wollen wir jetzt über Stillen reden? Nein.
Ich glaube, wir können nicht zu einem guten Beitrag weisen, außer du möchtest es.
Und kurz über das Klischee, euer Klischee zu bestätigen.
Ja, genau. Wir sollten auf jeden Fall in jeder Folge einmal über das Stillen sprechen. Ja,
haben wir jetzt.
Ja, genau. Jetzt haben wir es erledigt. Ja. Sehr gut. Nein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das behutsam zu machen und mit Information. Und das, was vielleicht dann auch interessant ist, ist, wenn man das umdreht, was du vorher gemeint hast, also quasi, wenn man nicht, also ich sage es jetzt so despektierlich, wenn man nicht mitkommt bei dem Stück und nicht den Kern erfasst, dass es vielleicht um mehr gehen könnte, dann sind wir ganz schnell bei einem Thema, wie wir auch die Manosphere gerade haben. Es ist ganz easy, plakativ Informationen in die Welt zu setzen. Es ist aber total schwer, konzentriert Informationen zu bieten, die vielleicht ein total komplexes Thema bieten. Und deshalb glaube ich, wir müssen komplex bleiben und versuchen, das auch irgendwie in eine Breite zu bringen. Und das kann man vielleicht durch Unternehmen. Wir haben ganz tolle Unternehmensberater hier auch im Raum. Das kann man vielleicht auch mit Frauen, die in den Unternehmen Change bekommen, aber auch einfach nicht zuzulassen, dass Dinge so einfach erklärt werden und das einfach versuchen, ein bisschen aufzulösen.
Vor allem, man darf es nicht so einfach beantworten, wie die Fragen sind, ja, oder wogegen man ankämpft. Weil ich finde, es ist ja furchtbar, wenn man Populisten damit begegnet, dass man selber dann populistisch agiert.
Genau.
Das kannst du, also, außer man macht es wirklich sehr schlau, ja, aber das schaffen nur ganz wenige. Oder die was auch immer kritisieren, selber plötzlich so agieren, wenn sie in die Situation kommen. Mhm. Anstatt ein neues Beispiel. Ich sehne mich nach Beispielen, wie man es schaffen kann, auch so wie für einen Krieg. Einfach, nehmen wir so, es weiß jeder, es ist nicht gut.
Ja.
Gut, ist ein gutes Geschäft, ja, aber sonst ist es hat keiner einen Riesenfreit damit. Keiner so, endlich wieder Krieg. Ja, außer die
Märkte
selbst. Die sich komplett herstellen, ja, und sagen, pass auf, wenn die kriegen wir, dann geht der Ölpreis da wieder auf, da ist der Erdgas, da drüben haben wir das Düngemittel und, Babypulver wird wieder billiger. Ja, irgend sowas, verstehst du? So.
Nein,
Aber das ist schwer. Also es ist echt schwer, da das zu steuern.
Aber glaubst du nicht, dass der Film, und jetzt habe ich wieder so einen tollen Übergang, ein Mittel ist, um das auch ein bisschen darzustellen? Also Theater, Film, eure Branche, hat das auch einen gewissen Auftrag oder seht ihr das in eurem Tun, dass ihr da auch einen Auftrag habt, über die positiven Dinge zu sprechen? Oder geht es da, die Rolle interessiert mich und das mache ich jetzt?
Das denke ich gerade nach.
Erst bei der Manager.
Im Stillkram. Ich hänge dann ein bisschen von den vorigen Sachen nach, was diese heiklen Themen betrifft.
Ich glaube,
dass diese Rollenverteilung und diese Klischees so wahnsinnig fest in uns allen, egal ob Mann oder Frau, verankert sind, da müssen wir, glaube ich, noch raus. Also jetzt gestern hat man eine Freundin, die Regisseurin ist beim Film, Die hat mir erzählt, dass sie, die hat auch zwei Kinder und dass sie lang jetzt weg war, so 2 Monate drehen für eine Serie und dass die Schulleistungen von ihren Kindern halt irgendwie schlechter geworden sind und er halt irgendwie dann ein bisschen lästig war und so weiter. Mhm. Ja. Und dann ist sie dann reinbestellt worden und dann ist ihr quasi von der Direktorin quasi so vorgeworfen worden, so auch schön, dass sie jetzt einmal wieder da sind und so und den Kindern fehlt die Erdung und so weiter und bla bla bla.
Oh ja, schrecklich.
Aber ja, das ist krass, weil die hat sie dann eh quasi, also die Direktorin hat dann eh, ist dann eh draufgekommen, so quasi krass, wie diese Rollenbilder in uns drinnen sind, weil
ja.
Auch gut einem Mann würde man das nie fragen, wenn der quasi, dem würde man nicht reinbestellen in die Schule und sagen, was ist los, sie waren nie da, sie waren da drin irgendwo in der Schweiz, waren 2 Monate weg.
Und sagen, cool. Also wir waren es noch cool an irgendeinen Gebäuden, Kindergartenschule oder so, weil euch bestellt man ja nicht rein.
Bitte?
Wurde ihr schon mal überladen? Nicht.
Ja. Aber das war, weil Elia versucht hat, irgendeinen Ball quer durchs Klassenzimmer zu schießen. Also Elia ist schon, ist schon 13 jetzt. Und dabei zufällig irgendwie oben die Lampe, sage ich, ist die Lampe, nein, die Lampe ist jetzt von der Lampe direkt auf eine Schulkollegin von ihm, der auf den Kopf und die hat irgendwie angefangen zu heulen. Und so, oh, was? Ja, und dann ging die sofort zu Direktor und dann musste er den Ball abgeben und den durfte er erst am Ende des Jahres.
Ja, das kenne ich, das ist mir so oft passiert, du kannst es am Ende des Jahres wieder haben.
Freunde der Pädagogik, ey, schauen wir mal auf die Uhr, 2:26 oder 2:25.
Ja, aber eben das meine, dass
das ist tatsächlich, fällt euch tatsächlich nichts anderes ein.
Und den, ja, warst du denn als Vater explizit vorgeladen? Also wurdest du als Vater kontaktiert oder was?
Naja, seine Mutter hat gemeint, ich soll das mit ihm machen. Und er hat gesagt,
bist du zuständig.
Und ich war dann, so quasi für wenn was schief geht, bin ich zuständig. Und dann waren wir da und er hat gesagt, nein, er hat ihn eh schon abgeholt. Sonst wäre er schon mitgekommen.
Er hat ihn schon rausgekriegt.
Ich habe ihm dann aber schon auch ein paar Sachen von mir erzählt, die ich so in der Schule gemacht habe, die auch eher mir negativ ausgelegt wurden. Ganz gute Absicht. Aber dass das jetzt nicht so ein Drama ist. Ja. Ich habe gesagt, du musst halt aufpassen, wenn der da halt den Ball am Schiff fliegt. Ich bin froh, dass die Lampen oben blieben. Ja.
Aber vielleicht das Gegenbeispiel, ich habe schon in der Schule Rollenmodelle aufgelöst. Meine Mutter war, glaube ich, mehr vorgeladen bei mir als bei meinem Bruder. Aber das nur am Rande. Ich erzähle jetzt keine Einzelheiten, sie lacht schon.
Die ersten paar Jahre, da waren meine Eltern eben in derselben Schule, weißt du. Da wurde, also ich habe mehr abgekriegt als alle anderen, weil immer wenn bei mir ein Problem war, sind wir direkt ins Lehrerzimmer gegangen.
Ja.
Völlig bescheuert gefunden.
Ja, ich glaube, ich habe damals schon zu viel hinterfragt. Ich bin jetzt angepasster geworden, was das betrifft. Echt? Ich glaube, ja, zu hardcore rein, das ist, habe ich in der Schule erprobt und das muss jetzt
gut abtrainiert.
Nein, ich glaube nicht abtrainiert. Ich bin dann draufgekommen, es führt eigentlich eher zu, Zwist. Es war schon eine Lernerfahrung.
Aber es kommt wieder. Also ab dem Moment, wo bei mir der Fünfer vorne gestanden ist.
Ja, ich bin schon gespannt, wie ich bei meinem Sohn reagiere, wenn ich mal vorgeladen bin.
Fünfer bei mir im Alter. Ja.
Ach so, ein Fünfer beim Alter.
Nein, das ist ja, was ist die Noten. Meine Gott, das sind wirklich nur Zahlen. Ja. Aber das hat mich total entspannt. Also mir ist mittlerweile nicht alles wurscht, aber ich habe kein Problem mehr damit, wenn irgendjemand meine Meinung nicht gut findet.
Na, aber dann also sagt ihr auch quasi das Schulmodell per se, da muss man eigentlich ansetzen. Das ist
ein ganz anderes großes
ganz
Thema. Lass uns beim Film bleiben, wie man das mit den
Na, aber Clemens hat ja gemeint, dass es quasi in der Gesellschaft dort anfängt, wo man quasi Veränderungen schaffen kann und das eigentlich schon in der Schule beginnt. Habe ich nur zusammengefasst. Wir bleiben bei der Filmbranche. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn du sagst, Rollenbilder per se, das ist für dich eine Herausforderung immer gewesen. Auch das mit der Familie zu koordinieren. Wie ging es denn deinem Sohn, wenn der dich auf der Leinwand gesehen hat oder wenn der euch auf der oder eure Kinder euch auf der Leinwand sehen? Gibt es da einen Knoten im Kopf oder schaut ihr gar nicht gemeinsam Filme über, also wo ihr spielt?
Also der Albin darf ja normalerweise, hat er noch keine Screentime.
Ja, brav, meiner ist auch noch brav dabei.
Ja,
lange geht's nicht mehr, glaube ich.
Ja, nein. Ich habe einmal den Computer offen lassen, habe gerade mein Demoband neu geschnitten und dann hat die Anna gesagt, du schau mal, was er gerade macht, er schneidet gerade dein Demoband und er ist halt so da und hat dann irgendwelche Knöpfe gedruckt. Und dann hat er gesagt, Papa, Und, ja, das war also so, ja.
Okay, also die Irritation hält sich noch in Grenzen, die Herausforderung am Computer war spannender. Und bei dir ist wahrscheinlich schon mehr heraus.
Ja.
Auseinandersetzung damit.
Er hat, ich nehme es auch nicht, ich nehme es ihm auch nicht übel. Er will sich das gar nicht anschauen, so gerne, die Sachen.
Spannend.
Weil er keinen Bock hat, weil das sind jetzt Themen, die nicht interessieren. Also, wo ich gedacht habe, okay, Skifahren, School of Germany, na, schön.
Hat ihm nicht interessiert?
Na, du musst natürlich, ja. Kein Problem. Und, aber lustig war irgendwie, da war glaube ich, 3 oder 4. Da hat sich auch schon interessiert, was Papa arbeitet. Oder das war eben im Kindergarten irgendwie Thema. Und dann habe ich mal versucht, ihm das zu erklären. Das war echt schwer. Weil ich denke mir so, da habe ich gesagt, du, schau, also Papa spielt ja den Polizisten. Ja. Da habe ich gesagt, wie wahnsinnig viele Polizisten gespielt. Und Toten von Salzburg am Fahrrad. Ich das so, denke mir, okay, das sind wenigstens Stereotype.
Damit
kann er was anfangen.
Ja.
Und wir haben halt da in Hamburg gelebt, direkt neben der Polizeischule. Mhm. Und dann bin ich mit ihm da mal vorbeispaziert, irgendwie zur Werkstätte oder so. Und dann sagt er, Papa, da arbeitest du.
Wie süß.
Und ich so, nein, Elia, Papa spielt ja nur einen Polizisten. Und bleibt da stehen, schaut mich an. Sag ich, du, weißt du, das ist wie wenn du Feuerwehrmann Sam spielst oder so. Mhm. Und war so, aha, so kurz. Weißt du, Papa ist kein Polizist, Papa ist... Man nennt das Schauspieler. Papa ist ein Schauspieler. Schaut mich ganz ernst an und sagt, nein, Papa, du bist kein Schauspieler. Du bist ein Mensch. Wer schaut die Tränen in deiner...
Ja, das verstehe ich.
Eigentlich triffst, weiß ich warum, aber irgendwie triffst du den Nagel auf den Kopf. Und geht einfach weiter. Ich habe mich einfach damit so stehen lassen.
Ja, das ist schön.
Mit 3,5 Jahren.
Ja, das ist so okay.
Das war so
cool.
Ganz straight, ja. Ganz ruhig, ganz ja. Entzückend.
Und ja, das hat mich in der Vorbereitung sehr interessiert, wie ihr da so umgehen wollt. Also dein Sohn ist ja noch nicht so alt. Aber wenn, das gerade geschildert, den Unterschied zwischen du spielst etwas und du bist Polizist. Wie wollt ihr damit umgehen, wenn ihr auch vielleicht Charaktere spielt, die jetzt nicht so sympathisch sind, die Bösewichte sind? Wie geht man damit um, wenn sein Kind dann nicht wirklich versteht, wo beginnt die Realität, wo ist jetzt die Rolle? Wie wollt ihr das erklären? Wie kann man da auch die Grenze ziehen?
Das ist eher bei dir Thema mit 13.
Ja, eben, es kommt ja darauf an, was er schauen darf und was er schauen will. Und das muss man da einfach begleiten, weil also... Eben, weil ich hätte jetzt kein Problem damit, dass er School of Champions sieht. Das ist zwar hart, das sind zwar Themen, wo ich mit ihm drüber reden muss oder möchte, wenn er sich's anschaut, aber ich muss sagen, leider hat er in dieser zum Ende hin sehr dysfunktionalen Familienstruktur andere Energien erlebt, die aufgearbeitet werden. Nach wie vor, also auch von ihm und von mir gemeinsam. Aber das ist natürlich ist das schwer. Also das muss man einfach im Vorfeld einfach, man weiß ja selber, was man da gespielt hat und was in dem Film los ist, einfach sagen, okay, ab dem Jahr, ab dem Alter darf er es schauen oder nicht.
Ja, verstehe ich.
Ja. Und zufällig wird es halt schwierig, ja, wenn es zufällig sieht, gut, dann muss man halt ganz offen damit umgehen. Mhm. Aber ich meine, jetzt ist er natürlich vom Bewusstsein her schon viel weiter. Jetzt, also er hat doch selber mal gespielt, wir haben mal eine Werbung gemacht und Da hat er Bock drauf und hat der Spaß. Aber jetzt hat er gerade überhaupt keine Lust auf Theater spielen oder für Fernsehen oder Film.
Man kann sich an eurer Rollenauswahl verändert. Nehmt ihr andere Rollen oder unterschiedlichere Rollen an, seitdem ihr Väter seid? Hat sich da was verändert?
Also Kindsmörder eher nicht.
Ja, ne, damit, mit dem hätte ich wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ja. Da war ich dann froh, dass ich die Mutter war.
Ja.
Also in dem Fall. Sonst nicht, aber in dem Fall. Ja. Nein, aber das war ganz tragisch, weil sie hatte so eine, es gibt ja leider Menschen, die, ich glaube, es ist kein Gendefekt, aber die keine Empathie empfinden können.
Ah ja, boah, stecklich.
Und die können das sehr gut herstellen, also wirklich spielen, aber die spüren nichts.
Das muss man erst mal sacken lassen. Aber vielleicht bei der Rollenvorbereitung generell, das ist ja auch ein extrem fordernder Job. Also ich glaube, das unterschätzen auch manche, wie sehr man sich in eine Rolle hineindenken muss. Und gerade bei herausfordernden Rollen, kann man dann die Rolle so abschlüpfen und ist dann wieder im Familienbetrieb? Oder brauchst du dann einen Übergang oder braucht ihr dann einen Übergang?
Das geht eigentlich.
Ja, man schaltet dann ab und ist dann wieder.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Natürlich, man braucht sehr Ruhe, wenn man sich vorbereitet. Also seit es den Albin gibt, mache ich das halt alles dann, wenn er schlaft und arbeite dann halt so bis Mitternacht rein oder weit oder später oder ich stehe ganz in der Früh auf. Also es hat sich halt alles geändert. Ja. Vorher. Aber dass man die Rollen jetzt abstreift, das finde ich schon. Ja. Es wäre arg, wenn jetzt
ja, das lernt
ein
man
Mörder spürt so. Ja. Ich kann mir nicht abstreifen.
Ja. Das wäre unpraktisch für andere.
Ja. Das muss man klar da einfach klar zu trennen und eben, man muss eben die Zeit.
Das ist ja auch eure Profession.
Die Zeitlücken sich suchen und das kann man sich schon einteilen. Ich bin immer gern früher aufgestanden, also für alles, was ich. Weil am Abend dann, wenn ich um 9 hier ins Bett gebracht habe mit 2, 3 und dann denke ich mir, da mache ich später noch was.
Nein, immer oft dann Kaffeemaschine eingeschalten und wirklich beinhart, 2 Espressi.
Ja,
und
ja ich wollte nur sagen, du hast ja gerade gesagt, du bis Mitternacht bist du dann doch beschäftigt mit Arbeiten und so weiter. Und das ist ja kein klassischer 9-to-5-Job.
Genau, da kann man sich schon einteilen oder so. Ja. Oder zum Beispiel, was auch so schwierig worden ist, dass man dann, wenn man Castings zum Beispiel macht, die meisten Castings sind jetzt E-Castings. Und so am Anfang war das so, da, wir haben es echt so 10-mal probiert und er hat dann immer wieder, also die Anna hat die Kamera so gehabt und hat ihn am Schoß gehabt, der war noch ganz klein, hat immer wieder in die Szene reingefurzt. Ja, wir haben es dann einfach drinnen lassen. So.
Es ist aber mutig.
Das finde ich aber cool.
E-Casting ist wirklich mutig, weil das ist echt schwer.
Ja.
Mega cool. Ich glaube, bei Elias schon älter ist natürlich keine Chance, der rennt da ins Bild, der sagt, dazwischen. Dann konnte ich ihn begeistern dafür, dass er mir das auslöst, ja.
Mhm.
Super.
Echt?
Das war zweimal fand das super, beim dritten Mal war es ihm
zu Ende.
Nein, hat er laufen lassen, aber ist einfach gegangen, weißt du, gesagt.
Aber eigentlich, das ist so E-Casting, kann man sich echt vorstellen, ihr filmt euch zu Hause bei einer gewissen Szene, oder? Die relevant ist so verrückt. Weil daran habe ich ja zum Beispiel gar nicht gedacht, dass eigentlich euer Homeoffice ist so, das ist so normal, oder?
Das, ja, ja, man das denkt kann immer, man nur machen.
Ihr seid 2 Wochen am Set, klar, das ist dann, wenn der Filmdreh beginnt. Ja. Aber dass das eigentlich auch noch eine Herausforderung ist, daran hatte ich jetzt in der Vorbereitung noch gar nicht gedacht.
Total
urbanes.
Das ist richtig tricky.
Ist echt
aber eigentlich auch für, jetzt kommen wir wieder auf das Frauenthema, für Frauen nochmal schwieriger. Erstens mal weg zu sein von der Familie und vieles der Care-Arbeit liegt nun mal bei der Frau. Und es hat sich auch in der Filmbranche noch nicht so vieles getan, dass man sagen könnte, es gäbe dort Betreuungsmöglichkeiten am Set, oder? Also ich hätte noch nicht davon gehört gehabt und ich bin auch bis zu einem gewissen Grad beruflich näher dran. Aber also, das wäre eine Möglichkeit. Warum ist das kein Businessmodell? Männer hätten schon ein Businessmodell daraus gemacht.
Da oder sagen dann die Mütter, sie machen jetzt sowieso mal Pause ein Jahr?
Also es gibt da schon die Maßkolbesarfe. Ja. Ich kann mir erinnern, meine Freundin ist ja auch Schauspielerin und die hat dann, da war der Albin, glaube ich, so 5 oder 6 Monate, wenn überhaupt, hat sie dann für Sokolins gedreht und die haben sie dann schon immer wieder nach den Takes oder also zwischen den Szenen heimgebracht. Wir haben da bei Freunden geschlafen und ich habe den Albin gehabt und sie hat ihn schnell gestillt und ist dann wieder hingefahren. Also es war schon koordinierbar. Ja.
Ja.
Aber es war schon, glaube ich, auch für ihren Agenten ein ziemlich Aufwand, das alles zu koordinieren und so, weil es einfach dann eine nicht so gute Struktur gibt generell.
Ja. Mhm. Es ist ja auch, man muss es auch ganz klar und deutlich sagen, das sind ja wir Schauspieler und Schauspielerinnen am Set sind ja privilegiert. Ja, uns wird der sprichwörtlich alles hinterhergetragen und Puder in den Arsch geblasen und
fast zu viel schon.
Fast zu viel, ja. Also das nervt auch manchmal fast schon, aber das ist auch okay, ja. Dafür aber ist es wenn du abgedreht bist, ist es sofort vorbei. Jetzt geht's.
Ciao.
Tschüss, danke. Ja, lass dich da liegen, komm.
Aber wer.
Aber was eigentlich, finde ich, wesentlicher ist, ist ja, die ganze Crew, ja.
Yeah.
Die haben ja Arbeitszeiten, die Grundarbeitszeiten.
Ja, das ist irre.
Eine 60-Stunden-Woche. Mhm. Das ist nicht Ausnahme, das ist die Normalität.
Ja.
Kann aber nochmal auch heißen plus 10.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das heißt, da wird es dann auch schon ganz eng für gewerkschaftliche und rechtliche Dinge, wie man das dann irgendwie noch deichselt, dass sich das nur halbwegs ausgeht. Ich möchte das auch ganz offen ansprechen, ja, pro 50 ist man das, ich finde es, man muss es sagen. Und dann gibt es aber auch schon Modelle in Deutschland, wo das aufgeteilt wird, ja, wo dann sagen, okay, es teilen sich 2 so eine Stelle.
Ja, das finde ich gut.
40, 40, 30, 30. Mhm. Und es sind alle glücklich. Ja. Und es ist nur ein bisschen mehr Aufwand. Und das können auch, und ich habe gesagt, ja, aber in Österreich, na, das geht ja nicht, weil das kostet, denk mal, entschuldige. Mhm. Ich glaube nicht, dass da, wenn du das auf zwei Stellen aufteilst, dass jetzt die Arbeitgeberanteile irgendwie explodieren oder dass das so viel mehr kostet. Ja. Im Gegenteil, du kannst es ganz schnell durchrechnen. Ja, das ist auch wieder durchrechnen kannst, so wie wir blöderweise diese Masken tragen mussten, gab es weniger Krankenstände. Warum? Weil wir so eng aufeinander arbeiten.
Ja.
Und sie, wenn da einer eine rotzt, drei Tage später haben alle geschluckt. Ja. So, das ist einfach nicht mehr passiert. Wir arbeiten halt nur mehr 30, 40 Stunden, wird es auch weniger Krankenstände geben, weniger Burnouts. Es gibt auch ohne Ende Burnouts in der Filmbranche, über die keiner redet oder reden will, weil sonst müsste jeder bei sich selber anfangen und sagen, ja, wir hackeln 60 Stunden.
Nein, aber du sprichst was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, all diese Berufe rundherum, die einen Film möglich machen, werden oft gar nicht beleuchtet.
Ja, das ist und extrem schade.
Ja,
möchte ich lieber aber drauf. Also, wir stehen im Mittel.
Weil wie du sagst, wenn man vor der Kamera steht, ist man privilegiert, auch natürlich als Frau auch gegenüber einer Frau, die hinter der Kamera arbeitet, jetzt quasi eine Ausstatterin oder so, die ist de facto.
Mit dem Kind kommt
ist de facto über Jahre weg vom Beruf. Ja. Und deswegen finde ich das gut mit dieser geteilten Stelle.
Super. In Deutschland
übrigens gibt es das auch immer wieder.
Alle happy.
Sind alle happy. In Amerika ist das auch schon eigentlich gang und gäbe, aber da ist auch mehr in Richtung Missbrauchskonzepte, Frauenschutz insgesamt ein größeres Thema. Das schwappt jetzt, glaube ich, langsam über auf den europäischen Markt und hoffentlich auch darüber hinaus.
Ja, cool. Ja, also ich bin sowieso ein großer Fan von diesen geteilten Stellen. Ich
finde das super, ja.
Wir reden auch öfter über Führung.
Ja, also da stellt mir schon wieder alle Haare auf, wenn ich das höre. Ja, kannst du dein Kind mitbringen, aber bring deine Nanny mit. Ja. Wahnsinn. Ja. Wie kommt man dazu, sich sowas anhören zu müssen? Ja,
auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Berufe, die das erforderlich machen. Jetzt möchte ich auch ein bisschen die Lanze brechen für vielleicht Berufsgruppen, wo es halt einfach noch total schwierig ist. Also Kamerafrau ist halt einfach, du musst halt da sein zu einer gewissen Zeit und es ist schwierig, aber vielleicht könnte man da über vielleicht Fonds, die gewisse Zusatzleistungen unterstützen, nachdenken.
Ja.
Aber ist einfach
ganz schwierig. Ich glaube, es ist generell wichtig, dass man sich einmal überlegt, die Berufsbezeichnungen, und da sind wir jetzt im ganz anderen Thema, aber das wäre mir mal wichtig zu schauen, was heißt denn das? Wie wird dieser Beruf beschrieben, Kamerafrau? Und was kann man tun, damit sich der Beruf ändert? Dass man vielleicht die Tätigkeitsbeschreibung auch ein bisschen ändert und sagt, eine Kamerafrau muss nicht nur präsent sein, sondern was kann man noch machen in diesem Beruf und was kann man vielleicht dann mit Kind besser verdienen?
Und andere Themen sind natürlich dann auch machbar, weil ich halt von zu Hause dann
das
machen kann.
Das ist eine irrsinnige Disruption der Jobbeschreibung in einem Job.
Das ist ja das Herkömmliche, was ich ja vorstelle, ist ja beim Kameramann, dass der hinter der Kamera steht. Ja. Das ist ja der Operator, ja?
Ja.
Das ist ja der Schwenker.
Genau,
auf dem Deutsch, der das Ding bedient.
Die andere ist die Koordinierung.
Das Bild einrichten, das ist der DOB, ja?
Also so Karten oder so, das wäre ein anderer Beruf dann. Ne?
Also, nein, das meine ich ja.
Also ich glaube auch, ich hatte Elia auch schon mit am Set und es ist schon, also ich glaube so bis 3 Jahre ist schwierig, ja.
Ja.
Tatsächlich ist einfach so, weil die.
Also wir haben beim letzten Landkrimi von Andreas Prochaska, da hatten wir eine Kamerafrau, die Alexandra, und die hatte auch, also die hat einen Sohn, der war damals 2,5 oder 2,5 und sie hat auch noch gestillt und ihr Mann war halt dann mit während den ganzen Dreharbeiten und da ging es dann, ja, so, ja. Aber es geht halt dann, ja, also nur wenn wer da ist, ja. Also und wenn der Mann jetzt selber nicht, das ist halt dann
echt. Wollte ganz halt, das Support-System ist dann halt auch oftmals das, was da sein muss. Und da sind ja viele, nehme ich mich nicht aus, privilegiert, dass ich sagen kann, ich kann mir am Nachmittag mit 2 Kindern freinehmen und dem nachgehen, was mir Spaß macht.
Ja.
Aber es wäre halt auch nicht möglich, wenn keiner da ist.
Ja, also alleinerziehende Kamerafrau, das wäre also Wahnsinn. Ne?
Wie immer, der Shoutout, größter Respekt an die das tragen und die viel für die Gesellschaft tun, die alleinerziehend sind.
Absolut.
Wir müssen jetzt langsam zu Ende kommen. Ich könnte noch Stunden mit euch sprechen, aber unsere Gäste sitzen auf dem Trockenen, weil die Bedienung ist zwischen der... Und zusätzlich sind einige Kinder im Raum, die so toll durchgehalten haben. Da müssen wir kurz einen kleinen Applaus. Und vielleicht... machen wir jetzt noch eine ganz kurze, ein bisschen sneaky Abschlussfrage. Was muss sich tatsächlich im Film verändern, um Frauen mehr Möglichkeit, mehr Sichtbarkeit in allen Berufsformen, ich finde es total schön, dass ihr auch andere Berufsgruppen angesprochen habt, zu unterstützen und zu verbessern?
Ich glaube, es muss eine Struktur her. Man muss sich da einfach mehr Gedanken machen, generell als jetzt die Filmfirmen oder so oder generell die Filmbranche, dass man da einfach was verändert, dass man ja, dass die Struktur ausgebaut wird und das mit den halben Stellen ist super. Also, dass man sich die Stellen teilt, das finde ich ein super Konzept. Also, bei uns kenne ich das eigentlich nicht so. Ja, genau. Am Theater kenne ich es, ja, so teilweise. In die Richtung so weiterarbeiten. Also, wirklich, ernsthaft überlegt, was kann man da tun. Ne?
Und vielleicht auch ins Budget einplanen, dass es Supportsysteme gibt.
Eben, genauso wie es für Green Producing Konzepte gibt, muss es für sowas auch Konzepte geben. Das ist genauso wichtig.
Ja. Machst du einen Wrap-up? Kann man gar nicht, das war so eine gewaltige Lade.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben so viele Themen angeschnitten und ich könnte auch noch Stunden drüber sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil mich das Thema interessiert hat, Schauspielerei und Familie und wie man das unter einen Hut bringt. Danke für die Einblicke in eure Arbeit und alle, die natürlich mehr wissen wollen, können eure ganz tollen Projekte auch nachschauen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, aber ich fand es besonders spannend, besonders dankbar bin ich dafür, dass ihr so authentisch und ehrlich und tief in eure Privatleben Einblick gegeben habt und wie das mit der Familie und dem Beruf läuft.
Ja, na, ich kann auch nur Danke sagen. Danke für die Möglichkeit, dass ihr uns auch in eure Branche holt und in eure Lebensmodelle. Weil ich glaube, wie wir es auch immer sagen, es ist jedes Familienmodell einfach individuell zu beleuchten. Und das ist egal, in welcher Branche du bist, du musst es dir einfach in einem kleinen Konglomerat und mit deinen Kolleginnen und Kollegen ausschnapsen. Und es ist immer Kommunikationsarbeit, Menschenarbeit, die dahinter steht. Und ich glaube, wenn wir sie immer mehr ansprechen und immer mehr gemeinsam tun, dann bewegt sich in allen Branchen was. Also herzlichen Dank für eure Zeit und danke hier im Raum.
Danke
für alles Liebe nach Hause.
Tschüss, alles Gute.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues. We'll be right back.